Deutschlandfunk Marktplatz.
Dazu begrüßt Sie Georg Ehring. Herzlich willkommen. Die Ölheizung hat demnächst ausgedient. Sie ist zu schmutzig und belastet das Klima. Gas ist nur wenig besser und soll auch deshalb so schnell wie möglich ersetzt werden, weil der Hauptlieferant Russland die Ukraine angegriffen hat. Das alles leuchtet ein, nur stellt sich die Frage, wie soll ich dann künftig die Wohnung warm bekommen? Neben Fernwärme und Wärmepumpe ist Holz eine mögliche Alternative. Und das Heizen mit Holz hat in den vergangenen Jahren eine regelrechte Renaissance erfahren. Argumente dafür, die Brennstoffversorgung kann auch aus heimischen Wäldern gesichert werden. Die CO2-Bilanz ist vergleichsweise günstig und ein Kaminofen im Wohnzimmer steht für Gemütlichkeit und besonders wohltuende Wärme. Aber es gibt auch Bedenken. An vorderster Stelle ist hier die Feinstaubbelastung zu nennen. Autoabgase sind inzwischen sauberer als noch vor einigen Jahren und auch deshalb rücken Holzfeuerungen in den Fokus. Und an der Klimaverträglichkeit, da gibt es auch Zweifel. Grund genug also heute im Marktplatz über das Für und Wider der Holzheizung zu sprechen und natürlich darüber, wie man es gut macht, wenn man sich dafür entschieden hat. Sie können sich an dieser Sendung beteiligen und das geht so.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Meine Gäste sind sämtlich zugeschaltet. Beate Schmidt-Menig ist Vorsitzende des Deutschen Energiepelletsverbandes. Guten Tag, Frau Menig.
Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde.
Christian Liesegang kümmert sich beim Umweltbundesamt um Feuerungsanlagen wie eben Holzöfen aller Art. Guten Tag, Herr Liesegang.
Schönen guten Morgen in die Runde.
Und Alexander Steinfeld arbeitet bei CO2 Online, einem Beratungsunternehmen zum Thema klimaverträgliche Energie. Auch Ihnen einen guten Tag, Herr Steinfeld.
Hallo, guten Morgen.
Fangen wir an mit der persönlichen Verbindung mit dem Thema. Frau Schmidt-Menig, welche Erfahrungen haben Sie ganz privat mit Holzheizungen?
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Holzheizungen. Und wenn Sie mich jetzt nach meiner privaten Heizung fragen, wird das niemanden verwundern. Ich bin ja neben meiner Tätigkeit als Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes auch Geschäftsführerin eines großen Pelletkesselherstellers. Das heißt, ich heize natürlich privat mit Pellets. Nicht nur im Zentralheizungsbereich, sondern zusätzlich auch noch mit einem Pellet-Kaminofen, der im Wohnzimmer steht, weil ich das einfach mag, in der Übergangszeit Herbst-Winter einfach auf Knopfdruck sehr schnell und sehr komfortabel halt ein schönes Pelletfeuer. Sie hatten es ja in Ihrer Anmoderation schon gesagt, Holzfeuer im Wohnzimmer steht halt für Gemütlichkeit, für Lifestyle. Und ich mag das einfach hier, ohne jetzt Holz zu schichten, anzuzünden, so wie man das klassischerweise im Kaminofen macht, das wirklich einfach sehr einfach und komfortabel halt so auf Knopfdruck halt zu erzeugen. Deswegen, ich habe durchweg positive Erfahrungen mit dem Thema.
Herr Liesegang, Sie sehen als Umweltschützer die Holzheizung eher skeptisch. Wie heizen Sie bei sich zu Hause?
Ich wohne in Berlin, relativ urban, relativ nah zum Stadtzentrum. Hier gibt es relativ wenige Holzheizungen. In unserem Haus ist eine Gasheizung installiert. Allerdings gibt es in der Nachbarschaft auch vereinzelte Altbauten, die noch nicht saniert worden sind. Da sind dann noch Holz- und Kohleheizungen drin. Und da muss man auch sagen, das riecht man dann auch im Winter, wenn dort Holz und Kohle verbrannt wird. Ich habe familiäre Beziehungen, beziehungsweise Teile meiner Familie wohnen am Stadtrand von Berlin, sind auch etwas älter, teilweise auch lungenvorerkrankt. Und da ist es dann sehr schwierig für diese Personen im Winter da gut durchzukommen. Also im Stadtrand von Berlin, das muss man sich so vorstellen, sehr viele Einfamilienhäuser und da wird dann im Winter sehr viel mit Holz und auch Kohle geheizt, vor allem mit Holz und das belästigt dann schon und das belastet auch sehr stark die Lebensqualität der Leute, wenn man dann abends oder morgens noch nicht mal mehr richtig lüften kann, um frische Luft zu bekommen.
Herr Steinfeld, auch an Sie die Frage nach Ihren persönlichen Erfahrungen mit Holzheizungen.
Ja, ich wohne in einer Berliner Mietwohnung mit einer sehr ineffizienten Gasetagenheizung. Und da ist natürlich die Überlegung groß, okay, was kann man stattdessen machen? Gibt es Alternativen dazu? Oder was passiert, wenn mal saniert wird? Auf welches Heizsystem bezieht man sich dann? Auf welches greift man zurück? Und ja, im urbanen Raum ist die Holzheizung eher seltener vertreten. Wahrscheinlich ist es eher sinnvoller, auf Fernwärme, an Anschluss ans Fernwärmenetz zu setzen. Aber ich kenne auch in Berlin-Schöneberg einige Altbauwohnungen, wo zentral mit Holzpellets geheizt wird. Also es gibt es auch, und dann ist häufig auch der Hintergrund gewesen, dass man nachhaltig heizen möchte, auch in der Stadt. Und dann greift man dann doch auf die Pelletheizung zurück. Besonders sinnvoll ist es ja in Kombination mit Solarthermie. Und da hat man dann schon ein Paket zusammen. Vor allen Dingen, wenn zum Beispiel Fernwärme eben nicht zur Verfügung steht oder eine Wärmepumpe nicht in Frage kommt, dann ist das schon eine Alternative. Und auf dem Land, meine Eltern wohnen in Mecklenburg-Vorpommern, da gehört ein Kaminofen natürlich in der Wohnung dazu, ist aber natürlich mit Höhen verbunden. Das Holz muss beschafft werden und der Ofen muss gereinigt werden. Und ja, das ist mit Feinstaubproblematik natürlich auch eine Sache, die berücksichtigt werden muss. Also es gibt Erfahrungen damit. Jeder hat irgendwie Berührungspunkte damit. Aber bin gespannt, wie wir heute auf das Thema blicken werden und ob wir heute auch sagen können, ob das wirklich die Alternative ist, die wir brauchen für die Energiewende.
Vor Beginn der Sendung habe ich schon eine ganze Reihe von Mails und anderen Nachrichten bekommen und fast alle mit dem Tenor, in der Nachbarschaft wird Holz verbrannt und das sorgt für Geruchsbelästigung und mehr. Herr Liesegang, Sie haben da ja auch schon dieses Thema gerade angesprochen. Eine Hörerin schreibt, der Nachbar verbrenne vieles, was nicht in den Ofen gehört, Abfälle aus der Schreinerei, es entstehe viel Ruß und Rauch und das sei gesundheitsschädlich. Was soll man in solchen Fällen tun, Herr Liesegang?
Also das Verbrennen von Sachen, die nicht in den Ofen gehören, ist auf jeden Fall kein Kavaliersdelikt. Das ist eine Ordnungswidrigkeit und das sagt auch die erste Bundesemissionsschutzverordnung so. Die listet alle Brennstoffe auf, die in Feuerungsanlagen verbrannt werden dürfen. Und es sind halt unbehandeltes Holz oder in Pelletöfen halt die Pellets. Und wenn man da, ich sag mal, sehr starke Vermutung hat, dass dort Brennstoffmissbrauch vorliegt, dann sollte man sich auf jeden Fall an die untere Emissionsschutzbehörde wenden, beziehungsweise ans Ordnungsamt oder ans Umweltamt vor Ort. Und die müssen dann tätig werden. Da wird dann halt der Schornsteinfeger informiert und der muss dann schauen, was da am Ende dran ist an den Vorwürfen, ob er dem quasi auch so nachgehen kann, ob er das so bestätigen kann. Im schlimmsten Fall gibt es dann halt eine Strafe, beziehungsweise ja, muss der Ofen dann bei sehr starken Wiederholungen am Ende halt stillgelegt werden.
Frau Schmidt-Menig, was darf man denn verbrennen? Was sind die Anforderungen an Holz? Bei Pellets ist ja klar, das wird ja extra verkauft, um es zu verbrennen, aber man darf ja auch Holz verbrennen.
Genau, das ist aber, wie Herr Liesegang ja gerade schon sagte, also naturbelassenes Scheitholz, Holzbriketts, stückiges Holz, auch mit Rinde, aber es muss halt getrocknet sein. Also Fichte oder Kiefernholz braucht man, also, oder man empfiehlt immer so ein Jahr abgelagertes und getrocknetes Fichten- oder Kieferholz zu nehmen. Laubbäume, Eiche, Buche, die haben eine etwas längere Trocknungszeit, bevor man sie halt verbrennt. Aber grundsätzlich gilt halt immer, dass die Restfeuchte unter 20% sein sollte. Und was nicht in den Ofen generell gehört, das ist Papier, das ist lackiertes oder behandeltes Holz. Weil wir dann nämlich genau diese Situation erleben, wie die Hörerin Ihnen da gerade geschrieben hat. Das gehört nicht in den Ofen und deswegen müssen wir hier auch ganz klar differenzieren zwischen der Anlagentechnik eines modernen Pelletofens. Also hier habe ich hinten einen Tagesvorrats- oder einen Wochenvorratsbehälter. Da kann ich einen 15 Kilo Pelletsack einfüllen. Also so mache ich das zum Beispiel. Ich kaufe die Pellets palettenweise, die lagern dann halt in der Garage. Ich nehme dann abends oder in der Herbstzeit immer einen Sack Pellets mit rein, fülle den hinten dann in den Vorratsbehälter, drücke aufs Knöpfchen Und dann hört man nach einer Minute, rieseln leicht die Pellets in den Brennraum. Die werden dort vollautomatisch gezündet und verbrennen dann dort. Und hier habe ich als Verbraucher überhaupt gar keine Möglichkeit, in diesen Verbrennungsprozess einzugreifen. Und das ist halt der Vorteil, dass ich einmal bei der Lagerung des Brennstoffs einen immer gleichbleibenden Brennstoff habe, der normiert ist. Also Pellets unterliegen ja auch einer Norm. Und dadurch, dass der Nutzer jetzt nicht in den Verbrennungsvorgang eingreifen kann, haben wir eine ganz gleichmäßige und saubere Verbrennung mit ganz geringen Emissionen. Anders ist es, wie wir es ja auch gerade jetzt auch thematisiert haben, halt bei offenen Kaminen oder auch bei diesen Allesbrennern. Da kommt ja neben Holz, Geschenkpapier bis zum Milchkarton, da kommt ja wirklich immer alles rein. Also mein früherer Abteilungsleiter im Umweltministerium hat immer gesagt, da wird ja bis zum Gummistiefel alles drin verbrannt. Und das ist genau das, was halt dieses Thema Holzheizung dann in, ich sag mal, wird dann immer so in Sippenhaft genommen und auch die moderne Holz- und Pelletheizung mit diesen Allesbrennern und den Altanlagen, wo man dann sagt, naja, das Heizen mit Holz ist, ist gefährlich, es ist gesundheitsbelastend und trägt zur Feinstaubbelastung da.
Halten wir nochmal fest, 20% höchstens darf die Restfeuchte sein. Kann ich das messen oder ist das einfach ein Erfahrungswert, da wenn das ein paar Jahre gelagert ist?
Ja, grundsätzlich sagt man einmal mal, wenn Fichte oder Kiefer ein Jahr getrocknet ist, dass man diese Werte erreicht. Aber es gibt halt holzfeuchte Messgeräte, sodass dann nicht zu feuchtes Holz verbrannt wird. Und wir genau diese Situation, wie gerade geschildert, halt erleben.
Herr Steinfeld von CO2 Online, es wird auch bestritten oder kontrovers diskutiert, dass Holz ein klimaverträglicher Brennstoff ist. Ein Hörer schrieb, es entstehe sogar mehr CO2 als bei der Verbrennung von Kohle. Wie sehen Sie das?
Das ist wirklich sehr umstritten. Also wenn wir uns den einzelnen Baum anschauen, dann nimmt er im Laufe seines Lebens CO2 auf, speichert das und beim Verbrennen wird dieses CO2 wieder abgegeben und also nicht mehr, als es vorher gespeichert hat. Von daher wird das ursprünglich oder grundsätzlich erstmal als klimafreundlich betrachtet. Aber andererseits steht diese Senke oder diese Speicherung von CO2 dann nicht mehr zur Verfügung. Und wir brauchen auch Speicherung von CO2, um unsere Ziele zu erreichen. Und das CO2 gelangt dann erstmal auch wieder in die Atmosphäre und darf auch muss auch berücksichtigt werden. Aber das auch im größeren Maßstab zu sehen, gerade wenn das Holz im Forst steht und dort intensiv genutzt wird, dann speichert dieser Wald gar nicht mehr so viel CO2 wie ein naturbelassener Wald. Und deswegen muss das auch berücksichtigt werden in einem größeren, im größeren Vergleich und in einem größeren Summen, ob das dann wirklich noch klimaneutral ist. Also das ist schon mal schwierig zu sagen.
Viele Fragen. Also Sie können sich an dieser Sendung beteiligen. Wenn Sie möchten, wählen Sie dazu die in ganz Europa kostenfreie Rufnummer 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie uns eine Mail. Die Adresse ist marktplatz@deutschlandfunk.de und wenn Sie zurückgerufen werden möchten, um selber in der Sendung etwas zu sagen, dann schreiben Sie doch bitte eine Rückrufnummer dazu. Verschaffen Sie uns also einen Überblick, was es alles für Holzheizungen gibt. Es gibt den Pelletsofen, den hatten wir gerade schon, und es gibt Feststoffbrennkessel, die von der Hand bestückt werden müssen, also eine Zentralheizung, wo man richtig Hand anlegen muss. Werden die noch eingebaut, Frau Schmidt-Menig?
Ja, natürlich. Also grundsätzlich, es gibt ja ganz viele unterschiedliche, also Ofen- und Zentralheizungsanlagen. Also Ofen ist immer alles das, was im Wohnraum steht. Kessel ist immer alles das, was im Keller steht, um das mal einmal ganz grob zu differenzieren. Also quasi der Holzkessel oder die Pelletheizung, so analog zur Ölheizung, die halt als Zentralheizungsanlage das gesamte Haus beheizt. Bei den Öfen gibt es halt diese Grundöfen, es gibt Kachelöfen mit Schaltholz, es gibt Kaminöfen, dann gibt es Kombiöfen, Holz und Pellets, dann gibt es diesen klassischen Specksteinofen, dessen spezifische Eigenschaft ja diese gesunde Strahlungswärme ist und der ganz hervorragende Wärmespeichereigenschaften hat und dann halt luft- und wassergeführte Pelletöfen.
Bei Gasgeräten und bei Ölheizungen gilt Brennwerttechnik als besonders fortschrittliche Nutzung des Brennstoffes. Gibt es das bei Holzheizungen auch?
Das gibt es auch bei Holzheizung und auch bei Pelletheizung. Bei Pelletheizung gibt es das sogar schon seit 2003 und hat sich in den letzten Jahren dann doch deutlich verstärkt auch durchgesetzt, nachdem es auch eine Innovationsförderung für das Thema Pellet-Brennwertkessel gegeben hat. Und das ist also auch hier im Holzbereich auch umsetzbar.
Dann müssen wir noch auf die Hackschnitzelheizung kommen. Die läuft ebenfalls automatisch, aber ohne Pellets. Wie läuft die?
Richtig, genau. Die läuft mit Hackschnitzeln. Und
was sind Hackschnitzel? Vielleicht können Sie es nochmal beschreiben.
Hackschnitzel ist grob gehacktes Holz in so einer, ich sag mal so 2-3 Zentimeter große, grobstückige Hölzer. Und das ist eine Heizform, die sehr häufig im landwirtschaftlichen Bereich eingesetzt wird, die im gewerblichen Bereich eingesetzt ist. Das ist jetzt also nichts im Ein- und Zweifamilienhaus, ich sag mal ab 50 kW aufwärts, wenn ich selber zum Beispiel Wald habe oder Zugang auch dazu habe. Und das ist eigentlich das ist eine schöne Überleitung, wenn ich an das gerade angesprochene Thema CO2 an dem Bereich nochmal kurz anschließen dürfte.
Gerne.
Also eine Pelletheizung hat ja grundsätzlich stößt erstmal 90% weniger CO2 aus als eine Ölheizung. Das wird mir Herr Liesegang jetzt auch bestätigen, weil das auch Zahlen des Umweltbundesamtes sind. Und jetzt müssen wir uns mal anschauen, wie denn in Deutschland Holz genutzt wird. Herr Steinfeld sagte gerade ja, mit der Senke, man muss mal gucken, dass man das Holz im Wald belässt und so weiter. Wir müssen ein bisschen differenzieren, auch in dieser Diskussion. Also diese Idealvorstellung, der Wald wächst und das Holz bleibt im Wald bestehen und der Wald bleibt sich selbst überlassen und er nützt unserem Klima. Also das ist ja eine Vorstellung, die in der Realität so nicht funktioniert. Weil wir haben ja, ich sag mal 2021, wurden in deutschen Wäldern so etwas über 80 Millionen Kubikmeter Holz eingeschlagen und 50 Millionen Kubikmeter Holz davon fiel auf geschädigte Bäume zurück. Das heißt, hier hat halt der Borkenkäfer als Hauptursache für den Schadholzeinschlag den größten Anteil. Dann gibt es noch dieses sturmbedingte Schadholz. Das ist aber, ich sag mal, in einem deutlich geringeren Anteil von 2,5 Millionen Kubikmeter aufgrund von Wind- und Sturmschäden. Und das heißt, wir brauchen diesen Energiemarkt ja auch für die Verwertung dieser großen Mengen an Schadholz. Weil das Holz, das muss aus dem Wald rausgebracht werden, um dem Borkenkäfer auch seinen Brutraum halt zu entziehen. Und dieses Holz ist aber qualitativ vielfach nicht mehr im Sägewerk stofflich halt nutzbar. Das heißt, eine Vermarktung zu diesen Holzhackschnitzeln, die Sie gerade angesprochen haben, sichert ja dem Waldbesitzer in dem Moment ja auch ein Stück weit eine finanzielle Entschädigung. Weil das, was jetzt an Schadholz aus dem Wald rausgebracht wird, das muss ja auch wieder notwendigerweise und auch natürlich kostenintensiv wieder aufgeforstet werden.
Mhm. Herr Liesegang vom Umweltbundesamt, können Sie das bestätigen? 90% weniger CO2 bei Holzheizungen als beim Öl?
Also so ungefähr sehen unsere Zahlen aus, die wir haben. Da steht die Pelletheizung bei ungefähr 20 bis 30 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Eine Ölheizung hat, eine Gasheizung hat ungefähr 300 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Was ich vielleicht nochmal zu dem Aspekt des Klimaschutzes sagen würde, der ist natürlich auch sehr stark einfach dargestellt. Also ich verbrenne das Holz, das der Baum vorher in seinem Leben aufgenommen hat. Und wenn der Baum im Wald verrotten würde, dann würde genau das Gleiche passieren. Hier ist natürlich der zeitliche Aspekt so ein bisschen verloren gegangen, beziehungsweise wichtig. Beim Verbrennen wird das CO2 halt sofort freigesetzt. Und wenn der Baum im Wald verrottet, dann kann man von 30 Jahren im Idealfall bis zu 300 Jahren ausgehen. Also unter sehr ungünstigen Bedingungen liegt der Baum halt 300 Jahre im Wald, wie das CO2 quasi dann freigesetzt worden ist. Darüber hinaus, diese 20 bis 30 Gramm CO2, die damit assoziiert werden mit der Holzverbrennung, das sind Treibhausgasäquivalente, die kommen halt dadurch zustande, dass bei der Holzverbrennung auch Methan, Ruß und Lachgas freigesetzt werden. Das sind halt klimarelevante Stoffe, und dass die Aufbereitung, der Transport und die Bereitstellung vom Holz, also das Holz muss ja von dem Wald in den Keller oder ins Wohnzimmer gelangen. Es muss, wie bei den Pellets zum Beispiel, noch gepresst oder klein gesägt werden. Und so ergibt sich dann halt dieser CO2-Faktor, so würde ich den jetzt mal nennen.
Noch ganz kurz vor den Nachrichten an Herrn Liesegang noch die Nachfrage: Lassen sich Holzheizungen mit Solarenergie kombinieren und bringt das Einsparungen?
Die lassen sich kombinieren, sogar sehr gut. Hier gibt es auch gute Förderung. Was sich hier anbietet, ist gerade im Sommer, wenn man nur warmes Wasser zum Duschen oder für die Badewanne, zum Händewaschen oder so braucht, dann muss nicht der Pelletkessel oder der Scheitholzkessel extra angemacht werden, sondern das kann dann alles die Solarthermieanlage machen. Und der Kessel, der Holzkessel, muss dann wirklich nur im Winter laufen, beziehungsweise wenn die Heizperiode halt anfängt und nicht im Sommer unter, ich sag mal, sehr ungünstigen Bedingungen. Also es ist warm und die Teillastbedingungen, da muss dann jetzt extra nochmal so ein Warmwasserspeicher vollgemacht werden, nur wenn man sich die Hände waschen will oder so. Also wie gesagt, ja, Solarthermie eigentlich.
Unser Thema ist heute das Heizen mit Holz. Es gilt als klimafreundlich, aber auch als staubig, sprich die Feinstaubemissionen trüben die Umweltbilanz. Auf Ihre Fragen antworten drei Fachleute: Beate Schmidt-Menig, die Vorsitzende des Deutschen Energiepelletsverbandes, Christian Liesegang vom Umweltbundesamt sowie Alexander Steinfeld vom Klimaschutzberatungsunternehmen CO2 Online. Sie können sich beteiligen an dieser Sendung. Wählen Sie dafür die in ganz Europa kostenlose Telefonnummer 00800 44 64 64 64, oder schicken Sie uns eine Mail. Die Adresse ist marktplatz@deutschlandfunk.de. Frau Schmidt-Menig, Sie wollten noch ergänzen, wie Pellets hergestellt werden. Dazu waren wir vor den Nachrichten nicht mehr gekommen.
Ja, ganz genau, weil es klang jetzt gerade so, als würde für Pellets das Holz aus dem Wald geholt, es würde gehackt, es würde verpresst. Das klingt ja alles nach einem Wahnsinnsaufwand. Und dem ist ja nicht so. Wir sind ja das beste Beispiel einer kaskadierten Nutzung, wenn man das mal ganz plakativ macht. Dann macht der Sägewerker ja nichts anderes als aus einem runden Baum ein eckiges Brett, und dabei fällt halt auf der einen Seite Schnittholz an, also Bretter, Kanthölzer, alles Material, was wir ja für die Bauindustrie zum Beispiel brauchen, ne? Also für Wohnungsbau, für Dachstühle, für Möbel, für Fenster, für Holzwerkstoffe, aber auch für Verpackung. Und neben diesem Schnittholz, was halt anfängt, haben wir halt 40% Sägenebenprodukte, also in Form von Hackschnitzel, Hobelspänen und also Spanmaterial. Und das ist das für die Pelletherstellung geeignete Material. Und wenn wir jetzt uns angucken, dass in Deutschland die Sägeindustrie rund 50 Millionen Kubikmeter Rundholz verarbeitet, 40% als Sägenebenprodukte anfallen, dann haben wir, ich sag mal, ein theoretisches Rohstoffpotenzial für 8 Millionen Tonnen Pellets. Also um es mal ins Verhältnis zu setzen, in Deutschland werden so pro Jahr 3 Millionen Tonnen Pellets für den heimischen Markt hergestellt und gepresst.
Mhm. Frau Neumann hat uns angerufen aus Zehdenick nördlich von Berlin. Guten Tag, Frau Neumann.
Ja, einen schönen guten Tag an alle.
Was ist Ihr Anliegen?
Ja, meine Frage schließt sich jetzt an das, was meine Vorgängerin aufführte. Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass, wenn in großem Umfang jetzt alle, die noch mit Holz, Öl, Gas, Kohle heizen, ihre Heizungen auf Holzpellets umstellen, dass dann die Holzpelletmenge, die jetzt sozusagen ein Abfallprodukt ist, in Anführungsstrichen, dass das ausreichend ist, sein wird. Ich habe die Vorstellung, dass man dann entweder hier deutschlandweit die Wälder allmählich alle absägt oder sie anderswo absägen lässt. Und zudem muss ich auch mal hinzufügen, ich glaube auch nicht, dass die Bereitschaft groß ist, Holzpelletsheizungen oder überhaupt vorschriftsmäßige Heizungen zu installieren, denn hier in dem sich mit seiner tollen Luft rühmenden Umgebung, Zedenick, Uckermark und so weiter, wird ja noch großenteils mit Holz und Scheitholz geheizt, was die Luft unglaublich verpestet. So wie ich das riecht dann im Winter, so wie ich es früher mal im Prenzlauer Berg kannte, wo das ja jetzt eine sehr saubere Luft ist im Vergleich zu Zevenik und Umgebung, jedenfalls im Winter. Und ja, diese Frage hätte ich gern mal beantwortet, wie man sich das vorstellt, wenn jetzt theoretisch in großem Maße umgestellt wird auf Holzpelletheizung. Woher soll es kommen? Ja, und wie will man die Leute veranlassen, wenn es nicht mit Zwang sein soll? Anders geht es sicherlich nicht, denke ich mal, ihre Heizung vorschriftsmäßig auch zu betreiben.
Fangen wir mal an. Ja, herzlichen Dank für die Frage, Herr Steinfeld von CO2 Online. Wie groß ist das Potenzial für Pelletsheizung? Wird das ein Nischenmarkt bleiben oder ist die Vorstellung zutreffend, dass man in großem Stil darauf umstellen kann?
Ja, genau. Also wir reden jetzt vom Status quo, aber wir reden, eigentlich müssen wir reden darüber, wie wir in 10, 20, 30 Jahren heizen wollen, um die Klimaziele zu erreichen. Und dann brauchen wir auch mehr Holz und Pellet natürlich als Rohstoff. Und deswegen gehen wir davon aus, dass die Holzung eine Alternative bleiben wird, aber eher eine kleinere Alternative. Agora Energiewende, ein Think Tank, hat das mal ausgerechnet und gesagt, um die Klimaziele noch erreichen zu können, bräuchten wir bis 2030 ungefähr 10% der Heizung mit Holz oder mit Pellet beheizt. Das ist so ungefähr das Level, auf das es sich einpegeln wird, gehen wir davon aus. Also es ist nicht für jeden die Möglichkeit, um auf Erneuerbare umzusteigen, aber für einige auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Und dann bleibt das auch alles in Grenzen. Aber ja, der Konkurrenzdruck nimmt zu beim Holz. Und bei dem Pellet, das sieht man ja auch bei den Preisen, es gibt eben eine große Konkurrenz. Es gibt Holz als Baustoff, der stärker nachgefragt wird. Hier sind die Preise gestiegen. Auch die Pelletpreise sind wegen der höheren Nachfrage gestiegen. Das muss auch alles bewältigt werden. Und von daher wird es schwierig, aber es wird eine Alternative bleiben.
Herr Liesegang, wie sehen Sie das als Mitarbeiter des Umweltbundesamtes? Sie sind eher für weniger Holzheizung.
Genau. Wenn ich das vielleicht mal kurz ausführen darf. Also die Hörerin, die hat da einen ganz wichtigen Punkt aufgegriffen. Wir haben, oder zurzeit sieht es so aus, dass das Holz, was aus dem Wald rausgeholt wird, dem entspricht, was nachhaltig nachwächst. Also dieser Status quo, den wir jetzt haben, der ist gerade noch so okay. Aber wenn wir jetzt anfangen, mehr Holz aus dem Wald zu holen als nachwächst, was ja passieren würde, wenn wir jetzt die Öl- und Gasheizung gegen Pelletheizung ersetzen würden, dann hätten wir quasi keine nachhaltige Forstwirtschaft mehr in Deutschland, was ja auch nicht geht. Wir haben uns dazu verpflichtet, dass die Forstwirtschaft nachhaltig ist. Und was man dann auch sagen müsste, denn würde diese ganze Annahme mit dieser Treibhausgasneutralität und so weiter und so fort auch gar nicht mehr zutreffend sein. Und die andere Alternative ist dann, dass das Holz einfach nicht mehr aus Deutschland kommt, sondern aus Nicht-Deutschland, also quasi aus östlichen Ländern, möglicherweise aus Rumänien oder so. Und das kann auf jeden Fall nicht das Ziel sein. Vielleicht noch zu dem Argument von der Frau vom Pelletverband. Sie ist ja auf die Borkenkäferepidemie eingegangen. Hier würde ich auch sagen, dass wir nicht davon ausgehen sollten, dass wir jedes Jahr so eine Borkenkäferepidemie haben und dass wir jedes Jahr solche Mengen an Kalamitätsholz letztendlich haben, was in irgendeiner Form dann genutzt werden kann, sondern wir sollten davon ausgehen, dass sich die Wälder wiederholen werden und dass dann solches Käferholz einfach viel weniger vorhanden sein wird. Also sich jetzt quasi zu sagen, ah ja, da ist viel Käferholz, ich hole mir eine Holzheizung, das kann ganz schnell zum Trugschluss werden, nämlich wenn die Holzpreise dann auch weiter steigen werden. Wir haben es ja gesehen, die sind jetzt so ein bisschen den Öl- und Gaspreisen auch hinterhergelaufen. Zwar auf einem niedrigeren Niveau, aber wie gesagt, das ist ja alles so ein bisschen marktwirtschaftlich geregelt. Und wenn die Nachfrage nach Holz steigt, dann steigt letztendlich auch der Preis. Wo kommt es her? Ja, sehr große Frage. Kann sehr kritisch werden. Und der Herr Steinfeld hat es angesprochen, dass Wenn wir uns das Jahr 2050 vorstellen, wir wollen alle treibhausgasneutral sein, dann muss man sagen, ist es am besten, wenn wir unsere Gebäude mit Wärmepumpen oder mit Fernwärme beheizen, weil das Holz, was wir haben, muss stofflich genutzt werden. Hier zum Beispiel in Form von Möbeln oder wenn man sich vorstellt, ein Holzhaus, dass der Kohlenstoff halt dann einige hundert Jahre im Holz gebunden, das ist dann viel vorteilhafter, als wenn wir es einfach
das mit ist ja wenig genau, CO2 das ist ja genau der Ansatz. Das ist ja genau das, woraus Pellets halt hergestellt werden. Ich sage ja nicht, wir setzen auf das Borken oder auf das Schadholz. Ich habe nur gesagt, diese Diskussion, naja, das Holz muss alles im Wald bleiben, das kann so nicht funktionieren, weil wir halt dieses Kalamitätenholz haben, was raus muss. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass 2/3 des Rohholzes, was dem Wald entnommen wird, halt stofflich genutzt wird. Also es ist genau, wie Sie gesagt haben, es geht in den Wohnungsbau, es werden Holzhäuser gebaut, es werden Holzfenster, Möbel und so weiter draus gemacht. Und dieses anfallende Sägemehl und die Hobelspäne, dieses Material wird zu Pellets gepresst. Und das ist ja das Material, auf das wir zurückgreifen. Also wir sind ja das beste Beispiel einer wirklichen kaskadierten Nutzung in dem Bereich. Und wenn Sie sagen halt, wir müssen halt auf Wärmepumpen setzen oder, also es gibt ja eine breite Masse an Technik, wie ich das Einfamilienhaus beheizen kann. Jetzt haben wir aber jetzt die Gasheizung. Die möchte der Kunde nicht mehr aus den gerade bekannten Gründen der Verfügbarkeit aus Russland und den Krieg in Russland nicht zu finanzieren. Die Ölheizung soll er nicht. Wir haben in Deutschland 5 Millionen Ölheizungen, die halt in den nächsten Jahren aus Umweltschutzgründen ausgetauscht werden sollen. Öl soll er jetzt nicht nehmen. Fernwärme hat er oftmals nicht. Und die Wärmepumpe passt im unsanierten Bestandsgebäude oftmals nicht. Also das heißt, wir müssen auch schauen, was ist denn jetzt die Alternative? Was ist denn jetzt halt die Lösung? Und wie gesagt, wir müssen differenzieren halt einmal zwischen den Öfen, zwischen den Kesseln und den Pelletzentralheizungen. Und was die Dame auch gerade, die Hörerin, hier angesprochen hat und auch was Herr Liesegang ja in seinem Eingangsstatement geschrieben hat. Natürlich kann es doch nicht sein, dass alte Kohleöfen oder alte Holzöfen, wo nasses und schmutziges Holz drin verbrannt wird, dass die zur Feinstaubbelastung in Deutschland halt beitragen. Aber hier hat doch die Politik den größtmöglichen Hebel zu sagen, die alten Öfen, diese Feinstaubschleudern, die kommen raus und wir ersetzen die durch moderne, emissionsarme Holz- oder Pelletöfen oder die Ölkessel durch Pelletzentralheizungsanlagen.
Frau Schmidt-Mehnig, noch eine Nachfrage zum Thema Wachstum. Wie groß ist der Importanteil bei Holz und Holzbrennholz und Holzpellets heute?
Wir haben es wurde ja gerade schon gesagt, wir haben eine nachhaltige Forstwirtschaft in Deutschland. Das heißt, es wird immer nur so viel Holz dem Wald entnommen, wie halt auch nachwächst. Und der Holzvorrat in Deutschland wächst jährlich um 120 Millionen Kubikmeter halt nach. Also es gibt ja immer so eine Bundeswaldinventur und die Dreierinventur hat ja gezeigt, dass wir Waldfläche und Holzvorrat in Deutschland kontinuierlich zunehmen und wir mit EU-Höchstwerten in Deutschland deutlich vor diesen wirklich waldreichen Ländern wie Schweden und Finnland liegen.
Jetzt war aber die Frage, wie viel importiert wird. Wie viel Prozent des Holzes, was wir bei uns haben, wird importiert?
Das Holz kommt aus Deutschland und auch immer dieses Argument, die Pellets werden aus Rumänien, Bulgarien oder was da immer noch angeführt wird, da muss ich sagen, also da reicht ja ein Blick in die Außenhandelsstatistik und die zeigt halt, dass wir, die gibt es jetzt nur bis 2019, ich habe gestern nochmal versucht, aktuelle Zahlen zu bekommen, hatten wir einen Exportüberschuss von 450.000 Tonnen Pellets.
Mhm. Also das heißt, die Importe, wie hoch waren die, wissen Sie das auch?
Was wir an Pellets importiert haben, genau. Das ist häufig so im Grenzverkehr. Das ist, ich sag mal jetzt gerade hier, wir sind ja in Bayern, da wurden 280.000 Tonnen wurden eingeführt und 740.000 Tonnen wurden ausgeführt. Mhm. Das heißt, es gibt ja hier so einen Grenzhandelsverkehr, also mit Pellets zum Beispiel als Sackware gab es ja immer nach Italien oder nach Österreich oder die österreichischen Pelletierer haben zum Beispiel auch nach Deutschland reingeliefert. Mhm.
Herr Riepe aus Osnabrück hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Riepe.
Ja, moin.
Herr Riepe, Sie haben Erfahrungen gemacht mit Holzheizungen. Welche?
Ja, und zwar haben wir 2007 im Erdgeschoss im Kaminzimmer einen wassergeführten Scheitholzkamin eingebaut in Verbindung mit einer solarthermischen Anlage. liefern diese beiden einen 1000 Liter Behälter, aus dem heraus dann die Heizkörper bedient werden und auch das Brauchwasser erstellt wird. Im Sommerhalbjahr genügt mir dann die Sonne, und zwar so ausreichend, dass ich auch meine Spülmaschine und meine Waschmaschine mit Heißwasser bedienen kann. Der Komfort bleibt auf der Strecke. Das Holz wird selber geschlagen. Ein befreundeter Landwirt zieht es mir ans Wegesrand, die Stämme, meist seit beschädigtes Buchenholz. Und dann wird Sägen, Spalten, Hacken und 3 bis 4 Jahre trocken liegen lassen, bevor es dann von oben kommt.
Mhm. Das heißt, Ihre Erfahrungen sind positiv?
Insgesamt. Bis auf den Komfortverlust, ja.
Mhm. Das heißt, Ihnen wird es 3-mal warm beim Sägen, Hacken und Einbringen.
Ja, genau. Ja, herzlichen Dank für den Erfahrungsbericht. Möchte jemand aus der Runde dazu noch etwas sagen?
Ja, wenn ich, also es klingt nach einem super ausgeklügelten System, was der Hörer gerade vorgestellt hat, Holz in Kombination mit Solarthermie. Wenn er jetzt, klar, er hat sich für Scheitholz entschieden, weil er den Zugang zum Scheitholz über einen befreundeten Waldbesitzer, nehme ich mal an, hatte, hätte er diese Kombination mit einem Pelletofen gemacht, dann würde er, so wie ich zum Beispiel mache, einfach nur halt Pellets in den Vorratsbehälter halt einfügen und müsste jetzt nicht sägen und hacken und schichten und trocknen und so weiter. Also da wäre jetzt der Komfort dann deutlich größer.
Mhm. Feinstaub im Abgas des Kamins ist kein Schicksal. Es ist möglich, ihn herauszufiltern, zumindest zum größten Teil. Und ältere Öfen dürfen auch nur noch mit Filter betrieben werden. Eine Übergangsfrist ist im Jahr 2020 abgelaufen. Öfen mit Baujahr 1995 bis 2010 müssen bis Ende 2024 ausgetauscht oder nachgerüstet werden. Meine Kollegin Anke Petermann hat sich erklären lassen, welche Filter es gibt.
Der Mainzer Ulrich Dörr zeigt seine Neuanschaffung für einen Wohnraum brusthoch aus schwarzem Stahl mit Sichtscheibe.
Also das ist der Ofen, der kommt dann später hier noch in die Ecke rein, so diagonal. Und wird dann hier an das Rohr angeschlossen. Das ist jetzt das Rohr, was außen nach oben geht.
Den blinkenden Edelstahlschornstein meint Dörr, der parallel zur Hauswand hochführt. Der Mainzer hat ihn für seinen neuen Kaminofen extra installieren lassen. Für das moderne Exemplar muss kein Feinstaubfilter nachgerüstet werden, denn ein Staubabscheider ist dort integriert, ein ausbaubarer. Ulrich Dörr nimmt die beiden rechteckigen grauen Keramikplatten in die Hand, jede so groß wie ein Frühstücksbrett und ganz leicht, weil porös.
Da sieht man, dass da die Luft durchgeht und dann kann dann einfach hier der Feinstaub dran hängen bleiben. Im Brennraum werden die eingesetzt, dass die Luft von dem Ofen her durch diese Platten durch dann erst nach außen geht.
Aber nicht nur Feinstaubpartikel bleiben hängen. Der Keramikkatalysator wandelt zudem Kohlenmonoxide und Kohlenwasserstoffe in weniger schädliche Verbindungen wie Kohlendioxid und unkritische wie Wasser um. Wie er den Filter reinigt, hat Dörr schon in Erfahrung gebracht. Die in den Keramikporen haftenden Rückstände lassen sich mit einem zum Bläser umfunktionierten Staubsauger in einen Plastikbeutel pusten und entsorgen. Die Kontrolle des neuen Ofens ist für Patrick Dey, Bezirksschornsteinfeger Pfalz und Rheinhessen, eine einfache Sache, ohne Abgasmessung.
Hier wird einfach eine Abnahme nach Installation getätigt und dann bescheinige ich eben die Betriebs- und Brandsicherheit. Ich muss natürlich auch prüfen, ob der Ofen die Bundesemissionsstufe 2 einhält, was in aller Regel bei neuen Öfen der Fall ist.
Für neue Kamine oder Kachelöfen wird der Nachweis mit der Typprüfung erbracht, nachzulesen auf dem Typenschild am Gerät oder im Datenblatt. Komplizierter ist es mit Dörrs Kaminofen von 1995. Der muss bis 2024 nachgerüstet werden. Wie am besten? Dazu ließ sich Ulrich Dörr vom Schornsteinfeger beraten. Ein komplett neuer Ofeneinsatz mit integriertem Luftfilter hätte eine Spezialanfertigung sein müssen. Das war Familie Dörr zu teuer.
Statt dann hier alles rauszureißen, alles neu zu machen, machen wir es lieber oben auf dem Kamin.
Auf dem Schornstein also. Dessen alter gemauerter Teil bekam eine Verlängerung mit Elektroanschluss. Ulrich Dörr zeigt das vom Innenhof aus. Blick Richtung Dach. Ganz oben blinkt Edelstahl.
Das Edelstahlrohr, das ist alles neu. Und etwa in der Mitte sieht man in unsere Richtung, wo dann das Kabel runtergeht, das dann ins Dach reingeht und dann im Dach angeschlossen ist vom Strom her.
Schornsteinfeger Dai empfahl den Elektrofilter, weil er wartungsarm ist. Er reinigt den Rauch mit elektrostatischen Kräften.
Hier ist dann quasi so ein Staubabscheider, der diesen Feinstaub quasi an die Schornsteinwange drückt. Und dieser Feinstaub wird dann umgewandelt in Ruß und der wird durch unsere Schornsteinreinigung dann abgekehrt und entsorgt.
Beim Routinekehren einmal im Jahr. Ein nicht stromgebundener Filter wie der Keramikkatalysator kostet einen dreistelligen Eurobetrag. Ein elektrischer Filter einen vierstelligen Betrag. Ulrich Dörr hat abgewogen. Im neuen Ofen mag der schon integrierte Keramikkatalysator praktisch sein. Fürs Nachrüsten im Schornstein findet der Mainzer den Elektrofilter sinnvoller.
Vom Kaufpreis her ist er teurer, aber diese Keramikfilter müssen eben öfter gewechselt werden. Auch mit dem Personalaufwand, wenn man da aufs Dach muss, ist eigentlich aus meiner Sicht heraus diese Empfehlung für diese elektrische Variante langfristig gesehen die bessere Variante für diesen Ofen.
Für alle, die sich noch entscheiden müssen, das Deutsche Institut für Bautechnik führt eine bislang noch übersichtliche Liste zugelassener Staubabscheider. Schornsteinfeger helfen, den passenden zu finden.
Ein Beitrag von Anke Petermann war das zum Thema Filter für Kaminöfen. Herr Liesegang vom Umweltbundesamt, welcher Filter ist denn der richtige für einen Ofen? Es wurden ja zwei Filter genannt, einmal Keramikfilter und elektrische Filter. Kann man da jeden einbauen in jeden Ofen?
Na, die Filter, die brauchen auf jeden Fall eine Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik. Das ist ja da schon angeklungen. Also sprich, die müssen da auf der Internetseite gelistet sein. Man braucht dann auch einen Handwerker, der den einbaut. Bei diesen keramischen Filtern ist mir jetzt neu, dass es da sowas gibt. Mir sind nur elektrostatische Staubabscheider bekannt. Ein Punkt, den man hier ich sag mal kritisch anmerken kann, ist der Staubabscheidegrad, der hier adressiert wird. Der muss nur bei mindestens 30% liegen. Also der ist relativ gering, also die Staubabscheidung muss relativ gering sein und schon ist der quasi zulässig.
Das heißt, so viel bringen die Filter gar nicht?
Genau, also aus unserer Sicht wäre es am besten, wenn man denn unbedingt einen Ofen haben möchte, dass man, wenn man sich ein neues Gerät kauft, dass dieses neue Gerät dann möglichst schon den Filter hat oder diesen Katalysator. Das bietet sich halt auch an, wenn man zum Beispiel problematische Nachbarschaftsverhältnisse hat. Die kann man dann halt auch entspannen, wenn es dann da halt nicht so rausqualmt aus dem Ofen. Wir haben eine Vergabegrundlage verabschiedet. Es gibt auch einen blauen Engel für Staubabscheider. Und in den Expertenanhörungen, die dafür immer stattfinden, haben wir sehr stark mit uns gerungen. Wir sind am Ende auf einen Abscheidegrad oder in der Vergabegrundlage ist ein Staubabscheidegrad von 65% festgeschrieben. Wenn man jetzt von einem alten Ofen ausgeht, der vielleicht irgendwie 150 Milligramm Staub oder so hat, dann ist man da immer noch sehr weit oben, was die Staubemissionen angeht. Und darüber hinaus ist es halt auch so, dass neben Staub, alte Öfen haben halt auch, also die Verbrennung ist einfach nicht so gut, haben höhere Emissionen an organischen Verbindungen, also letztendlich die Stoffe, die auch gesundheitlich relevant sind und die riechen, die können durch so einen Staubabscheider auch nur sehr bedingt rausgeholt werden. Und ein dritter Punkt ist vielleicht auch noch der Wirkungsgrad, also ein neues Gerät hat im Regelfall auch einen höheren Wirkungsgrad als ein altes Gerät. Das heißt, ich muss auch viel weniger Holz verbrennen, habe damit halt auch schon viel weniger Feinstaubemissionen, als wenn ich ein altes Gerät letztendlich habe, was dann nachgerüstet ist mit einem geringeren Wirkungsgrad, wo ich dann einfach mehr Holz verbrennen muss.
Das heißt, Sie empfehlen den Austausch auch dann, wenn ein zulässiger Filter dafür sorgen würde, dass die Werte so gerade eingehalten werden?
Genau. Also wir würden jetzt keinen Staubabscheider grundsätzlich empfehlen. Es ist möglich, den Staubabscheider einzubauen. Die Anlage kann dann auch weiter betrieben werden. Aber wir würden es jetzt nicht empfehlen, weil es halt wie gesagt, eher eine Minimallösung ist mit auch einigen Schwächen, so würde ich es halt mal sagen.
Noch einmal herzlich willkommen zum Marktplatz mit Georg Ehring am Mikrofon. Und als Fachleuten für das Heizen mit Holz sind zugeschaltet Beate Schmidt-Menig vom Deutschen Energiepelletsverband, Christian Liesegang vom Umweltbundesamt und Alexander Steinfeld von der Beratungsgesellschaft CO2 Online. Unser Thema ist noch bis 11.30 Uhr das Heizen mit Holz. Es gilt als besonders klimaverträglich, weil beim Verbrennen nur ungefähr so viel CO2 ausgestoßen wird, wie vorher im Holz gebunden worden ist, aber es hat auch Schattenseiten, auf die wir hier ausführlich schon eingegangen sind. Da geht es vor allem um die Emissionen. Thomas Meinhardt ist ins Studio gekommen. Mit welchen Fragen unserer Hörerinnen und Hörer?
Ja, mit ganz vielen Fragen zum Thema Pellets. Und so möchte beispielsweise Iris Tessendorf wissen, wie erkenne ich nachhaltige Pellets? Ich versuche sie einzukaufen, indem ich auf möglichst regionale Produkte achte oder vielleicht auch solche, die vorwiegend aus Reststoffen hergestellt werden. Aber natürlich die Frage, gibt es generelle Kennzeichnungen im Handel oder muss ich fragen, mich auf die Angaben des Verkäufers verlassen? Wie gehe ich vor, um auf der Suche nach nachhaltigen Pellets?
Wer kann darauf antworten?
Ich kann darauf antworten, ja, und zwar ganz einfach, man muss nur auf das EN-Plus-Gütesiegel achten. Und zwar hat, ich sag mal, alles, was in Deutschland auf den Markt kommt, unterliegt immer einer gewissen Norm und auch Pellets. Und dafür gibt es eine europäische Norm, die dann in Deutschland dann über den Verband in ein Gütesiegel umgewandelt wurde. Und das ist dieses sogenannte EN-Plus-Gütesiegel. Und dieses EN-Plus-Gütesiegel zertifiziert die gesamte Kette, also von der Produktion, die Zwischenhändler, die Lagerung bis zum Endkunden und steht halt für einen heimischen, regionalen und nachhaltig produzierten Brennstoff.
Herr Blum hat uns aus Wuppertal angerufen. Guten Tag, Herr Blum.
Schönen guten Tag in die Runde.
Was sind Ihre Erfahrungen?
Wir haben vor rund 20 Jahren unser Einfamilienhaus energetisch saniert. Das sind 200 Quadratmeter Wohnfläche. Bewohnen tun wir das Haus mit 4 Personen. Und tatsächlich sind unsere gesamten Heizkosten pro Jahr gerade mal bei 500 Euro. Und das geht dadurch, dass wir investiert haben in Wärmedämmung. Das war das A und O des Ganzen. 22 cm Dämmung an der Fassade, 40 unter dem Dach, dreifach verglaste Fenster. Und das macht es dann möglich, in Kombination mit bei uns einer Pelletheizung, Solarthermie, diese fantastisch geringen Kosten fürs Heizen pro Jahr zu erzielen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Blum. Herr Steinfeld von CO2 Online, 500 Euro Heizkosten im Jahr, beeindruckt Sie das?
Ja, auf jeden Fall. Herr Blum ist da richtig rangegangen an die Sache, denn es geht eigentlich gar nicht so sehr, wie wir die Energie erzeugen, sondern wie wir auch Energie einsparen können. Und deswegen fängt man am energetischen Zustand des Gebäudes an, saniert, dämmt, neue Fenster. Das sind Möglichkeiten, um den Energieverbrauch erstmal zu reduzieren. Und erst dann schauen wir nach, okay, wie können wir die restliche Energie, die noch notwendig ist zum Heizen, dann nachhaltig, also erneuerbar erzeugen. Und da ist Holzheizung eine Möglichkeit, Wärmepumpen sind eine Möglichkeit, die haben wir schon besprochen. Mhm. Und das ist ein aufwendiger Prozess, das kann auch ein langer Prozess sein. Wir empfehlen dort, sich ausreichend zu informieren, umfangreich zu informieren. Dafür haben wir das Informationsportal co2online.de erstellt. Wir haben einen Modernisierungscheck, in dem man auch seine eigene persönliche Situation bewerten lassen kann und Empfehlungen bekommen kann. Und dann macht man sich auf den Weg hin zur Sanierung des Gebäudes und Austausch des Heizkessels. Und da empfehlen wir, das auch professionell begleiten zu lassen durch eine Energieberatung, also einen Energieberater, Energieberaterin, die einen individuellen Sanierungsfahrplan aufstellt. Der wird auch mit 80% gefördert. Und dort ist man auf der sicheren Seite, Schritt für Schritt die richtigen Wege zu gehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn man gut informiert ist, um dann am Ende wirklich nur sehr geringe Heizkosten zu haben und sich vor allen Dingen unabhängig zu machen von den steigenden Energiepreisen für Fossile, für die Abhängigkeit von der Versorgung. Und ja, auch vom CO2-Preis, der in den nächsten Jahren auch wieder steigen wird. Es geht hier also um eine langfristige Entscheidung für die nächsten 20 Jahre. Da reicht auch, da ist auch der Blick in die Zukunft schon wichtig, wie man dann auch in der Zukunft heizen will.
Was erwarten Sie denn, Herr Steinfeld, für die Zukunft in Bezug auf Heizen mit Holz und Alternativen? Ist Heizen mit Holz dann eine eher günstige Alternative oder ist die Wärmepumpe, die ja sehr stark propagiert wird, etwas günstigere?
Ja, schwierig zu sagen, wie das in Zukunft aussehen wird. Im Moment nehmen wir wahr, dass die Energiepreise für alle Energieträger steigen, für die fossilen auf jeden Fall besonders stark. Auch beim Pelletpreis merken wir, dass es einen Anstieg gibt, aber auch die Strompreise sind sehr hoch. Wichtig ist dort natürlich auch von Seiten der Politik das zu regeln, den Strompreis vielleicht auch besonders durch ein hohes Angebot von erneuerbaren Stromerzeugern dort auch hochzuhalten und dadurch den Preis geringer zu halten. Beim Pellet ist es vor allen Dingen die Masse, wie viel brauchen wir dann in Zukunft, wie viel kann in Deutschland nachhaltig erzeugt werden. Dadurch wird sich der Preis dann auch bestimmen lassen. Deswegen ist das noch ein bisschen schwierig zu sagen, wie sich das in Zukunft wirklich dann entwickeln wird. Aber es ist auf jeden Fall eine Alternative.
Thomas Meinhardt mit weiteren Fragen der Hörerinnen und Hörer.
Wie wartungsintensiv ist denn eine Pelletheizung?
Das ist eine Frage an Frau Schmidt-Menig.
Genau, also eine Pelletheizung wird genau, ich sag mal, wie ein Ölkessel halt einmal im Jahr gewartet. Es gibt auch Modelle, die zweimal im Jahr oder nur alle zwei Jahre gewartet werden. Also das ist nicht sehr aufwendig. Und ist relativ einfach, dann auch über den Heizungsbauer, über den Fachbetrieb oder über den Werkskundendienst des Herstellers dann auch zu
Muss ich als Inhaber der Pelletheizung öfter mal die Asche rausnehmen? Bei einem Ofen ist das ja eigentlich der Fall.
Ja, bei einer Pelletheizung auch. Ich sag mal, in der Heizperiode circa zweimal. Ich verbrenne ja Holz, damit entsteht Asche und die Asche muss dann auch zweimal im Jahr dann auch aus dem Kessel entnommen werden.
Das heißt, das ist ein ziemlich großer Behälter, wo schon einiges reinpasst.
So groß ist er gar nicht. Die werden halt verdichtet. Die Asche wird halt verdichtet und damit habe ich unten im Kessel oder außen am Kessel ein vollautomatisches System, wo die Asche rein transportiert wird. Also hier hat die Industrie ja auch immer ganz viele Innovationen entwickelt, um das Heizen mit Pellets genauso attraktiv und komfortabel zu machen wie mit fossilen Energien.
Gerhard Schmidt schreibt in seiner E-Mail, mein Heizungsbauer sagte mir, dass das Gewicht eines Pellets-Heizkessels so hoch, so groß sei, dass man den allein schon wegen des Transports gar nicht überall einbauen kann und in alle Häuser bekommt. Also das Eigengewicht der Anlage. Gibt es da vielleicht auch leichtere Alternativen oder ist
also ein Pelletkessel, Pelletkessel, ich sag mal, wiegt 350 Kilo. Wenn der Heizungsbauer sagt, ihm ist das zu schwer, natürlich ist es wesentlich einfacher, sich eine Gastherme unter den Arm zu klemmen und damit dann zwei Stockwerke hochzulaufen. Aber auch hier muss man sagen, also Pelletkessel lassen sich so stark demontieren, indem ich dann die Verkleidungsteile abnehme, zum Beispiel den Brenner rausnehme, sodass ich diesen Kessel auch ganz unproblematisch in den Kellerraum, zum Beispiel auch über ein Stockwerk, über eine Treppe in den Heizraum bringen kann. Und dann gibt es dazu natürlich auch Hilfsmittel, was ja viele Fachbetriebe haben, die sich halt auf den Einbau von Pelletheizung spezialisiert haben. Das sind also so Hubsteiger, die den Kessel draufstellen, die werden dann per App gesteuert und dann bringt dieser Hubsteiger den Kessel quasi über die Treppe alleine in den Keller.
Die Frage ist ja mehr auch, wie viel groß ist der Platzbedarf für die Pellets? Wenn ich vorher keine Ölheizung habe, muss ich dafür einen Kellerraum reservieren?
Ja, also wenn ich vorher einen Ölkessel hatte, dann bin ich in der glücklichen Situation, ich sag mal, wenn ich vorher 3000 Liter Heizöl gebraucht habe, brauche ich jetzt 6000 Kilo, also 6 Tonnen Pellets. Und diese 6 Tonnen Pellets bringe ich auf der gleichen Fläche unter, wo früher halt der Ölkessel gestanden hat. Und deswegen ist auch der Austausch relativ einfach. Der Öltank kommt raus, der Gewebetank oder das Pelletlager kommt rein, der Ölkessel kommt rein, der Pelletkessel wird an der gleichen Stelle installiert. Und das Nutzerverhalten ändert sich nicht. Deswegen werden ja so viele Ölkessel gegen moderne Pelletkessel getauscht, weil der Kunde es gewohnt ist, einmal im Jahr seinen Brennstoff zu ordern. Und dann werden Pellets in einem ähnlichen Silofahrzeug wie das Ölfahrzeug angeliefert und werden dann über Schläuche in den Lagerraum eingeblasen. Und dem Heizkörper oben, ob das eine Fußbodenheizung ist oder ein Radiatorenheizkörper, dem ist es völlig egal, wer im Keller die Wärme erzeugt.
Herr Gerhard hat uns angerufen aus Nordbayern. Guten Tag, Herr Gerhard.
Ja, einen wunderschönen guten Tag in die Runde.
Was ist Ihr Anliegen?
Auch ist es eigentlich ganz einfach. Das ist so, ich glaube, wir bräuchten für den neuen modernen Öfen, ich bin so ein Besitzer von so einem neuen modernen Ofen seit 2 Jahren und habe den alten ausgetauscht. Also das ist ein großer Brennofen mit 11 kW, der in meinem Keller Haus steht, im Keller und das ganze Treppenhaus steht und das ganze Haus eigentlich von unten nach oben heizt, besonders in der Übergangszeit. Und der wird aber vollkommen anders angebrannt als die alten Öfen. Und da braucht man kein Barbier und nichts mehr. Und wenn man, ich habe mich schon damals, als ich einen Kamin hatte, mit der Abgasphase auseinandergesetzt. Wenn man das richtig beachten würde, wenn man den Leuten das auch mehr ans Herz legen würde, wenn sie einen neuen Ofen kaufen, ich garantiere Ihnen, die Geruchsbelästigung im Lande würde sich um 50% senken. Den Test habe ich selber gemacht. Ich habe meinen Ofen probiert und habe mir auch gedacht, das kann doch nicht sein, dass du oben ein bisschen anbrennst und dann brennt das nach unten. Man war es ja Jahrzehnte gewohnt, dass es von unten nach oben brennt. Das ist nicht mehr so. In den neuen Öfen wird das Abgas ja nochmal verbrannt. Also es ist noch weniger Ausstoß da. Und von daher gesehen wird selbst das Abgas genutzt in der Verbrennung, soweit ich das verstanden habe, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich kann nur abschließend noch sagen, ich glaube, es wäre sinnvoll, vielleicht ist das auch humoristisch oder ist das nicht mal, es wäre sinnvoll, wenn man so quasi so einen Führerschein machen könnte für so einen Ofen, wenn Sie so einen neuen Ofen oder so einen neuen Brenner erwerben, das müsste man auch mal ein bisschen lernen. Mhm. Das ist nicht unwichtig. Genauso mit dem Holz, wenn Sie sagen, ja, ist es zu feucht, ist es zu trocken. Das ist ganz einfach, das haben Sie im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand und das sehen Sie. Ist das Holz gerissen, ist es leicht, ist es schwer? Sie spüren das förmlich, ob das okay ist. Ja. Man hat mehr, es ist eine natürliche Geschichte.
Ja, Frau Schmidt-Menich, wie viel besser sind die neuen Öfen?
Also die Öfen sind natürlich um ein Vielfaches besser, gerade was das Emissionsverhalten halt angeht, also gerade jetzt im Kaminofenbereich und das, was der Hörer gerade sagt, das ist ja das, was die Schornsteinfeger, da ist der Schornsteinfeger auch ein super Ansprechpartner zu, der mit dem Endkunden zum Beispiel auch dieses Thema, wie schüre ich richtig an, besprechen kann. Bei den Pelletzentralheizungen zum Beispiel hat sich ja im Emissionsverhalten wahnsinnig was getan, also die erste BIMSCHV, also die Bundesemissionsschutzverordnung, die bis 2010 galt, da hatten wir damals Grenzwerte von 150 Milligramm. Heute mit der ersten BIMSCH in der Stufe 2, die seit 2015 gilt, haben wir hier Grenzwerte von 20 Milligramm und wenn der Pelletkessel gefördert wird, von 15 Milligramm. Also man sieht hier, wir sind von 150 Milligramm auf 15 Milligramm runtergekommen im Staub. Und wenn ich jetzt noch einen ganz innovatives Gerät nehme, dann habe ich auch hier schon Kessel, die unter 2,5 Milligramm Feinstaub emittieren. Und die werden dann halt nochmal zusätzlich zusätzlich gefördert.
Herr Liesegang, was heißt das für Ihre Einschätzung vom Umweltbundesamt? Sie sind ja auch aus Feinstaubgründen eher dafür, das Heizen mit Holz zu verringern. Müssen Sie da möglicherweise bei den neuen Kesseln, die so viel besser geworden sind, nach Angaben von Frau Schmidt-Menich nochmal umdenken?
Nee, umdenken muss man da nicht. Man muss aber auch sagen, dass natürlich die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Also die Industrie strengt sich an, dass hier die Emissionen gesenkt werden. Dennoch muss man sagen, wenn ich jetzt meine Ölheizung gegen eine Pelletheizung austausche, habe ich zwangsläufig höhere Feinstaubemissionen. Beziehungsweise wenn ich auch eine Gasheizung habe, quasi gar keine oder kaum Feinstaubemissionen. Wenn ich die gegen eine Pelletheizung ersetze, so neu wie sie auch immer sein mag und so emissionsarm, bis jetzt ist die Technik da nicht so weit. Ich kann auch nicht vorstellen, dass wir das in den nächsten 10 Jahren schaffen werden, dass die Emissionen da auf dem gleichen Niveau sind. Vielleicht noch eine Anmerkung zu dem Herrn Gerhard aus Nordbayern. Vielleicht Werbung in eigener Sache. Also das Umweltbundesamt hat ein Forschungsvorhaben ausgeschrieben. Und darin geht es darum, dass so eine Art Führerschein, eine Anleitung entwickelt werden soll fürs Heizen mit Holz, fürs richtige Heizen mit Holz. Und hier ist es dann das Ziel, dass man so eine Art Open-Source-Plattform erstellt, dass dann quasi also die Schulungsmaterialien sollen erstellt werden und Lektüre-Material Und dann kann dieser Ofenführerschein quasi von Kommunen oder auch Energieberatern oder wer da auch immer noch Interesse hat, dann durchgeführt werden.
Warum soll man bei modernen Öfen von oben nach unten heizen, also nicht den Anzünder unten hinlegen, dass es dann durchbrennt, wie man das über Generationen gelernt hat? Vielleicht auch als Frage an Herrn Liesegang.
Genau, also das, also die, was der Herr Gerhard beschrieben hat, das ist bei den neuen Öfen so. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass es bei allen Öfen so liegt. Man sollte sich auf jeden Fall immer in der Bedienungsanleitung nachschauen, wie es denn ist. Aber im Regelfall ist es so. Das liegt daran, dass die Abgase quasi, dass nicht so viel Abgase mit einmal frei werden, wenn ich den von oben anzünde, dann brennt das Feuer halt sehr langsam und die Abgase gehen dann quasi nochmal durch die Flamme durch, werden quasi nochmal nachverbrannt. Hingegen, wenn ich es von unten anzünde, dann habe ich halt eine sehr schnelle Feuerentwicklung, eine sehr schnelle Brandentwicklung, die dann halt auch mit sehr hohen Emissionen gerade am Anfang in der Anzündphase einhergeht.
Und warum nicht mit Papier anzünden, sondern mit speziellen Anzündern?
Also Papier ist als Brennstoff letztendlich nicht zugelassen. Von daher ist es sogar nicht zulässig, mit Papier das anzuzünden. Aber die Druckerschwärz im Papier, die enthält letztendlich auch Stoffe, die gesundheitsschädlich sind. Also deswegen auch nicht mit Zeitungspapier oder sowas. Das ist alles nicht gut.
Holz kann man ja auch sammeln. Da sprechen manche von Holzklau. Das geht manchen zu weit. Aber andererseits, Holz sammeln ist auch erlaubt, wenn man beachtet. Was muss man beachten?
Wer kann?
Dass man sich einen Holzsammelschein bei der Gemeinde halt besorgt, damit es zulässig ist. Es ist ja immer die Frage, ist es Privatwald, ist es ein Staatswald, wem gehört halt das Holz? Das muss man halt individuell sich ansehen und dann gibt es halt die Möglichkeit, sich Holzsammelscheine bei der Gemeinde zum Beispiel im ländlichen Bereich zu besorgen und dann kann ich auch Holz im Wald sammeln gehen.
Aber ohne Sammelschein wäre es ein Holzklau?
Wenn es ein Privatwald ist, ja.
Kann man denn die Pelletheizung auch dafür einsetzen, gesammeltes Holz zu verbrennen?
Nein, in eine Pelletheizung gehören Pellets. Das ist ein Regelbrennstoff, der auch in der Bundesemissionsschutzverordnung der zugelassen ist und da gehören wirklich nur Pellets rein. Das hat auch was mit der Mechanik, das hat was mit der Zuführung zu tun und das ist das, was ich anfangs sagte. Ich habe hier keine Möglichkeit mehr in das Brennverhalten halt einzugreifen und deswegen schaffen wir ja diese wahnsinnig niedrigen Staubwerte von 2,5 Milligramm, die auch durch den Schornsteinfeger schon fast nicht mehr messbar sind.
Die Schornsteine sind ein Thema eines Hörers, der sagt, in manchen Siedlungen sind die Schornsteine nicht hoch genug. Oder es wird erlaubt, die gar nicht mehr ganz oben aufs Dach zu setzen, sondern irgendwo nebenan. Und man erreicht damit nicht mehr die eigentlich mögliche Höhe. Also welche Vorschriften gelten für Schornsteine, speziell jetzt auch auf die Pelletheizung und den Kamin bezogen?
Also hier gibt es ganz klare Vorgaben, dass das hat immer was mit der Abstandsregelung zum Nachbarn zu tun. Und je nachdem, was ich für eine Dachform habe, muss ich halt die 15 Meter Abstand zum Nachbarn halt einhalten und muss dann halt immer meterweise die Schornsteine dann über den Dachfirst ziehen. Also in der Regel, ich sag mal, im Bestandsbau ist ja der Schornstein in der Mitte des Hauses, also immer an der höchsten Stelle des Dachfirstes. Wenn ich halt im Außenbereich, halt an der Traufe irgendwo bin, an der Seite, dann muss halt die Schornsteinhöhe halt entsprechend hochgezogen werden. Und das wird aber auch, das kann ich nicht als Verbraucher selber entscheiden und sagen, ach, das ist mir jetzt aber hässlich, da mache ich mir mal einen kleinen Kamin hin, sondern das kontrolliert natürlich das die Schornsteinfeger.
Eine Hörerin, Roswitha Welz, hat in einer Mail von Schirmchen auf Schornsteinen geschrieben, die nach ihrem Eindruck den Rauch nach unten drücken. Sie beschwert sich auch über Qualm aus Schornsteinen in ihrer Mail. Was haben die für eine Funktion? Sollen die den Rauch runterhalten oder sollen die vor Regen schützen oder wofür sind die da?
Ich würde mal was dazu gerne sagen. Also diese Schirmchen auf den Schornsteinen, die empfehlen wir nicht. Hier ist es halt so, dass, also das hat die Hörerin richtig beobachtet, der Qualm wird so ein bisschen nach unten gedrückt, beziehungsweise er kann nicht richtig aufsteigen. Ja, der Sinn, es gibt, einige finden es hübsch. Häufig dient es auch als Regenschutz oder es soll so eine Art Regenschutz sein. Wenn man den Schornsteinfeger fragt, wird er wahrscheinlich sagen, dass es nicht notwendig ist. Vielleicht noch zu dem Punkt, die Schornsteinhöhlen. Also das ist ein großes Problem. Die Schornsteine bei uns sind nicht hoch genug. Also zumindest bei den Einzelraumfeuerungsanlagen, also bei den Öfen, ist es häufig so, dass die quasi nachträglich dann eingebaut worden sind und dann irgendwo möglicherweise im schlimmsten Fall noch an der Regenrinne hochgezogen werden und auch dort enden. Wenn man diesen Umstand hat, dann führt es halt dazu, dass die Abgase nicht richtig abgeleitet werden können. Das heißt, die können nicht richtig aufsteigen, nicht in die freie Luftströmung aufsteigen und sie verwirbeln sich quasi hinterm Haus, letztendlich im Garten vom Nachbarn. Also wenn das Nachbarhaus dann nicht weit genug weg ist, dann kommt es durch diesen nicht ausreichend hohen Schornstein dazu, dass es halt zu starken Belästigungen in der Nachbarschaft beziehungsweise in der direkten Nachbarschaft kommt. Also deswegen hier ein Appell, wenn sich jemand eine neue Feuerungsanlage einbaut, hier der Schornstein muss über dem First sein, beziehungsweise wenn man so eine diagonale Verlängerung vom First macht, sollte der Schornstein darüber enden, also eine diagonale Verlängerung der Dachkante, sollte der Schornstein darüber enden.
Herr Steinfeld von CO2 Online, Sie sehen ja durchaus Potenzial oder die Möglichkeit, auch Holz als Nischentechnologie sozusagen für einen Teil der Heizungen zu verwenden. Wenn ich über ein neues Haus nachdenke oder über einen Heizungsaustausch, wann ist die Holzheizung zu empfehlen und wann eher was anderes?
Genau, das haben wir schon gesagt, dass es unterschiedliche Holzheizungen gibt, einmal Kaminofen und Pelletheizung. Also zu bevorzugen ist ein zentrales Heizsystem, das funktioniert oder das arbeitet effizienter und als ein Kaminofen. Wir haben ermittelt, wer mit Kaminofen heizt, der ergänzt die Heizung meistens nicht, sondern heizt zusätzlich, also bis zu 16% mehr Energieverbrauch, wenn ich noch mit einem Kaminofen zuheize. Und deswegen sollte man genau planen. Aber ansonsten stehen die Möglichkeiten offen, das Heizsystem zu wählen. Holzheizungen brauchen also es muss irgendwie die Pelletheizung oder das Holz muss gelagert werden, muss zugeliefert werden können. Das sind so Bedingungen. Der Schornstein muss passend sein, das haben wir auch gerade gesagt. Wenn diese Gegebenheiten da sind, wenn man vielleicht auch auf Holz zugreifen kann, weil man einen befreundeten Waldbesitzer hat, dann sind das gute Möglichkeiten. Wenn man aber die Möglichkeit hat, ans Fernwärmenetz sich anschließen zu lassen oder wenn man gute Bedingungen für Wärmepumpen hat, indem man zum Beispiel bohren kann, auf die Erde oder aufs Grundwasser zugreifen kann, dann sind das auch sehr, sehr effiziente Heizmöglichkeiten.
Ja. Wir haben noch eine kurze Frage zum Kamin. Der Kaminsatz soll bis 2024 ausgetauscht werden, schreibt Herr Cordes. Wenn ich ihn jetzt austausche, muss ich dann befürchten, dass ich dann in ein paar Jahren schon wieder ein veraltetes Gerät habe? Werden sich die Bestimmungen noch drastisch ändern? Ganz kurz bitte.
Vielleicht Herr Steinfeld, die haben da den größten Überblick.
Ich denke, wenn man jetzt einen Feinstaubfilter installiert hat, dann wird er dann auch immer noch gültig sein. Es gibt ja auch dafür Übergangsfristen, damit man dann nicht auf einmal vor diese Wahl gestellt ist. Also von daher denke ich, dass jetzt der Filteraustausch die richtige Entscheidung ist.
Das war der Marktplatz für heute. Danke an meine Gäste Beate Schmidt-Menig, Alexander Steinfeld und Christian Liesegang. Danke an Regie und Technik, an Thomas Meinert, der die Hörerfragen zusammengestellt hat, alle Hörerinnen und Hörer, die sie gestellt oder einfach zugehört haben, sowie an alle anderen, die an dieser Sendung beteiligt waren. In der nächsten Woche fällt der Marktplatz wegen des Feiertags Fronleichnam aus und am Donnerstag danach, am 23. Juni, spricht Eva Bahner im Marktplatz über Homeoffice nach der Pandemie, Chancen und Tücken der hybriden neuen Arbeitswelt. Gleich kommt Sandra Pfister zu Umwelt und Verbraucher und da geht es um das Aus für den Verbrennungsmotor und die künftige Klimapolitik der Europäischen Union. Und an dieser Stelle verabschiedet sich Georg Ehring mit Dank fürs Zuhören.